Es ist wieder Zeit für... Und sie weiß nicht, wie der Podcast heißt. Finde ich großartig.
Ich bin so scheiße. Okay, warte. Es ist Zeit für...
Da steht der Titel nicht. Okay, pass auf.
Die Zeit der Bestien.
Oh, okay. Es ist wieder Zeit für...
Die Zeit der Bestien.
Danke, Eske. Ich glaube, es ist heute eher so eine Comedy-Folge.
I'm so sorry, Leute.
Mir tut's auch leid. Es ist Wochenende. Eske ist gerade frisch schwanger, das heißt hormonell beeinträchtigt.
Danke. Ja, genau. Und ausgedrückt.
Oder? Und ich bin sowieso neben der Spur, weil ein bisschen überarbeitet. Deswegen seht uns das nach. Es passt super zusammen, oder? Finde ich auch. Sehr schön. Wenn wir uns die politische Weltlage so angucken, ich finde es ja, ich schwanke ja zwischen so irrsinnigem Lachen, weißt du, wie so verrückte Bösewichte lachen, so, so kurz vorm Durchdrehen und zwischen Resignation und was soll das alles noch? Das ist so mein Zustand.
Ja, same, oder? Same.
Es ist einfach, ich darf mir nichts angucken aus Amerika, weil das ist so, warum, was ist da los? Genau, und deswegen dachte ich, machen wir heute was zum Ablenken, irgendwas, was uns ein bisschen runterbringt, ein bisschen chillen lässt, machen wir True Crime.
Yay!
Oder?
Geil! Weißt du eigentlich, dass ich so auf True Crime und Horrorsachen überhaupt nicht stehe?
Das wusste ich noch nicht. Ja. Wusstest du, dass es ein True Crime Podcast ist?
Das wusste ich tatsächlich.
Okay, aber es ist nichts Schauriges, keine Serienmörder. Tatsächlich geht es um eine Täterin. Also es geht um eine Frau und sie hat nicht aktiv bewusst Menschen umgebracht. Mhm. Sagen wir es so mit einer Einschränkung.
Okay.
So. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um dich. Das ist Özge. Hallo Özge.
Hallo.
Özge macht was? Neben schwanger sein und ein bisschen durchdrehen.
Schauspiel und hauptsächlich eigentlich Synchronschauspiel.
Naja, aber ich dachte, du machst besonders viel Anime, oder?
Anime mache ich auch gerade ganz viel. Stimmt, ja. Willst du jetzt so ein paar coole Rollen?
Ja, was cool ist, was für die Kids cool finden.
Boah, Makima von Chainsaw Man ist gerade irgendwie voll gehypt oder voll aktuell Solo Leveling. Ich weiß aber gerade nicht, wie der Charakter heißt. So eine große, hübsche, blonde Hae Jae-in oder sowas. Oh Gott, peinlich, wenn das jemand hört, ein Fan ist, denkt sich... Okay, sorry.
Das ist die Schwangerschaft, das sind die Hormone.
Ja, aber man muss auch dazu sagen, man geht ins Studio, man verlässt das Studio und dann vergisst man auch so viel. Ne? Also das ist dann weg und das nächste Projekt steht an. Deswegen, deswegen, I'm sorry. Und in Real zum Beispiel, die Lucy von Fallout, das war so richtig, boom, das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das war Hammer.
Okay, ich kenne nicht eins der Sachen, die du gerade genannt hast.
Aber bist du eher so eine Trash-TV-Guckerin?
Nee, gar nicht.
Ah, okay, gut, ich auch nicht.
Nee.
Ja, okay.
Nee, ich gucke tatsächlich extrem viel Crime-Serien, True Crime oder halt Thriller, Krimis, sowas.
Oh, krass.
Ja. So zum Entspannen.
Ja. Tarot, hast du das mal gesehen?
So, nein.
Aber es war auch scheiße. Der Film war nicht so gut.
Ah ja, okay.
Ja, egal.
Naja, gut. und ich stehe halt auf sowas wie Bourne Identity, James Bond, Sherlock Holmes, alle Verfilmungen, alles, was es mit Sherlock Holmes gibt, sowas,
ja, das
ist halt
auch
so meins.
Ja. Aber stehst du auch auf Horror? Also mit so Dämonen und teuflische
selten.
Sachen?
Okay, selten, gut. Selten.
Gut, weil ich finde, Leute, die das lieben, sind Psychopathen.
Ja, das ist ein bisschen bedenklich, oder?
Ja.
Also ich habe einen geguckt mit Olivia zu Halloween.
Ja.
Das war der schlimmste Film. Also es war so furchtbar. Wir haben uns so gegruselt und es war so, also ich habe noch ewig davon geträumt. Also ich glaube, einmal im Jahr Horrorfilm langt für mich völlig.
Voll, oder?
Ja.
Ist das mal zufällig?
Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß.
Ja, okay.
Aber der gilt inzwischen als einer der besten Horrorfilme der Welt. Jemals. Der war auch, wenn ich nur dran denke.
Ja, warum tut man sich das an, oder?
Weil
das
Halloween
dann wochenlang, oder,
und es war zu lange her.
Ja.
Ich wusste nicht mehr, wie beschissen
das ist. Aber dann konntest du monatelang wahrscheinlich nicht schlafen, ne?
Mhm.
Ja. Nicht schön.
Nee. Nein.
Aber hast du das Gefühl nicht auch bei True Crime?
Es kommt drauf an. Also ich gucke nicht gerne True Crime mit zum Beispiel, also ich gucke nichts, wo es darum geht, Kindermörder.
Ja, okay.
Sowas gucke ich. Also auf keinen Fall.
Okay.
Nichts, was mit Kindern zu tun hat, nichts, was mit Tieren zu tun hat. John Wick war sehr hart für mich. Zumindest der erste Teil.
Habe ich nie gesehen.
Ja, guck ihn dir nicht an, da passiert einem Hund was. Ja. Auf keinen Fall, Mann.
Oh Mann, ich hasse sowas.
Siehst du?
Oh, da heule ich sofort.
Genau. Okay. Ich habe dann erst ab der Hälfte angemacht, wo halt John Wick losgeht und seinen Hund rächt. Das fand ich vernünftig, das gucke ich gerne.
Oh.
Vorher nein. Und wenn es also zu explizit und zu grausam ich gucke mir wenig Dokus an. Mhm. Also wenig. Mhm,
okay.
So, Verfilmung finde ich was anderes, aber ja. Dokus.
Okay.
Nee.
Ja.
Ist meistens ein bisschen hart.
Ja.
Allerdings, wenn ich mir eine Pressekonferenz aus dem Weißen Haus angucke, dann gucke ich lieber einen True-Crime-Doku. Also, wenn okay. ich so die Wahl habe gerade.
Ja, weißt du, was bei mir so das Ding ist? Bei True-Crime, ich liebe das irgendwie. So, alles so spannend. Aber ich bin halt in so meiner eigenen Blase, so die heile Welt. Ich sehe das Gute in Menschen und dann gucke ich halt mal sowas oder lese sowas. Mhm. Und denke ich mir so, okay, das können doch keine Menschen sein, oder? Mhm. Das sind Teufel, also so irgendwie teuflische Gestalten in diesem menschlichen Körper. Anders kann ich es mir manchmal nicht erklären. Und deswegen, so weißt du, dann platzt meine Blase. Deswegen mag ich mein True Crime nicht.
Okay, das verstehe ja. ich. Aber es ist auch wirklich bei fast jedem Mordfall, gerade wenn es auch um Frauenmörder geht oder Serienmörder, mhm. ist es, ich kann es auch nicht nachvollziehen, wie das noch menschlich sein kann.
Mhm.
Aber wenn man sich die Weltlage so anguckt, vielleicht sind Menschen, die nicht zur Grausamkeit neigen. Manchmal habe ich das Gefühl, eher die Ausnahme. Ich weiß es nicht. Vielleicht oder? Ist es andere Menschen tatsächlich. Also es ist menschlich, klar, es sind ja Menschen.
Mhm.
Es ist in uns allen drin. Aber ich glaube, also unser Eins würde nur Gewalt ausüben oder wirklich jemanden umbringen, wenn es darum geht, dass jemand unserer Familie was tut
ja,
oder
genau.
dass wir bedroht sind. Mhm. So zur Verteidigung. Also,
ja,
ne?
ja, so ist ja der Ursprung, der biologische, sage ich jetzt
genau.
mal. Ne? So, ja. Ja.
Das kann ich immer nachvollziehen. Ja. So, da
aber
bin ich auch, ja.
Diese Quälerei und dann
nee,
über...
Nee, nee. nee. Ne?
Da muss ja irgendwas in der Kindheit oder sowas passiert sein. Aber dann, oh Gott.
Ja, aber
teils. Aber ja.
Na, aber teils.
Ja, manchmal denke ich mir so, okay, gibt's, also wird ein Kind auch böse geboren? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, das naja, damit ja. beschäftigt sich die Forschung und ja. Neurologen natürlich
Stimmt.
sehr, sehr intensiv.
Ja.
Ne?
Mhm.
Weil es gibt natürlich Serienmörder. Also da habe ich eine sehr, sehr gute Doku gesehen. Da ging es um Serienmörder in den USA im Hochsicherheitstrakt. Und mhm. die haben halt ihre Gehirne untersucht.
Mhm.
Also ne, Gehirnscans und so, um zu gucken, ob da irgendwas ist, was halt alle gemeinsam haben. So, oder mhm. also ob man damit geboren wird oder was auch immer. Also der Stand nach wie vor ist, sie wissen es nicht.
Ja, okay.
Sie wissen es nicht, weil es gibt Serientäter, die haben extreme traumatische Erlebnisse in der Kindheit.
Mhm.
Aber es gibt welche, die hatten eine Picknick- und Sonnenschein-Kindheit und trotzdem.
Ja.
Wir haben es auch heute tatsächlich mit einer Täterin zu tun, die mindestens Soziopathin war, wenn nicht sogar Psychopathin. Und sie war in einem Geschäft unterwegs, in dem statistisch gesehen
mhm.
überdurchschnittlich viele Psycho- und Soziopathen tätig sind. Im Bankenwesen.
Oh.
ja.
Ja. ja. Leuchtet mir irgendwie ein.
ja, oder?
Sie ist, glaube ich, kein nicht... geiler Job. Irgendwie, ne? So.
Naja, für die vielleicht schon.
Ja, ach so.
Mhm.
Aha.
Also in Führungspositionen, oh, willst du dich...
Weil sie so, was meinst du?
Willst du dich setzen?
Nö,
sie steht die ganze Zeit. Okay.
Ja, passt schon, passt schon.
In Führungspositionen sind überdurchschnittlich viele Psychopathen und auch Soziopathen.
Mhm.
Also Politik, Wirtschaft...
In der Macht meinst du
in generell, der Macht, ne? Ja,
ja,
generell, ja, ja,
ja,
genau.
Ja, ja.
genau.
Ja.
Und sie hat sich halt in diese Position begeben.
Mhm.
Und sie ist nämlich die erste... Wahrscheinlich, also zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, ob weltweit, aber in Deutschland die erste, die ein Schneeballsystem gegründet und ja erfolgreich betrieben hat.
Ah.
Eine Frau, ja.
Also, ja, Applaus.
Einerseits Respekt,
dafür,
so, Gleichberechtigung.
Ja,
ja. ja aber leider Gottes gibt es halt auch Frauen, wo man sagt, oh Mann, warum, was hast du denn jetzt? Also, nee.
Die Geschichte hätte so schön sein.
Ja, also, ja. So, nee, hat sie ja nicht. Wir reden heute über Adelheid Adele Spitzeder. Hast du den Namen schon mal gehört?
Nee, Adele kenne ich nur.
Ich weiß nicht, wie dir ihre Finanzen aussehen. Ich hoffe, da ist alles safe. Aber es ist auch schon eine Weile her. Wir sind hier ein, ich kläre dich mal auf über das Format.
Oh,
ein,
doch, ich weiß noch. Das hast du mir mal gesagt.
Ah ja,
ne?
ein Schwarz-Weiß-Zugang-Podcast.
Ja, ja, ja,
genau.
Gott,
das heißt, genau. Sehr gut, guck
ja.
mal.
Ja, noch ein bisschen aufgepasst.
Yes.
Mann, das Ding ist, ich passe ja auf, aber ich vergesse immer so viel.
Ist
das
auch ist nicht
das.
Schlimm, weil, guck mal, wir sind doch quitt.
Ja,
wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was du beruflich eigentlich machst. Obwohl, das stimmt nicht, wir haben uns kennengelernt bei einer... Also bei immer noch einer meiner liebsten koreanischen Serien.
Die war wirklich schön.
Die war wirklich schön.
Ja.
Ich durfte sie schreiben und du hast die Hauptrolle gesprochen.
Hometown Cha-Cha-Cha übrigens.
Ja. Ich liebe immer noch Hometown Cha-Cha-Cha.
Ja.
16 Teile. Man kann sich da durch.
Never ending story.
Aber bezaubernd.
Ja.
ja.
Echt so.
Ja. Da haben wir uns kennen und lieben gelernt.
Ja.
Ja. Genau, wir gehen bis 1967. Wir sind weit vor. Wir sind im Jahr 1832. Eigentlich reden wir immer über einen Fall aus dem Ort sozusagen, der, oder der in dem Ort passiert ist, wo mein Gast oder meine Gästin herkommt. Mhm. Das heißt, ich habe erstmal tagelang recherchiert, ob in Neukölln, weil du kommst, also Eske kommt aus Neukölln, ob es dort einen Mordfall gab oder ein irgendwas Spektakuläres, einen True-Crime-Fall bis 1967. Also wirklich von Gründung Neukölln an bis 1967.
Und Neukölln war zu der Zeit, glaube ich, ganz hübsch, oder?
Ja, es gab auch keinen Fall. Nichts, null. Oh. Und dann dachte ich so, okay, es liegt an mir, vielleicht habe ich was übersehen, I don't know. Krass, eigentlich bin ich gut im Recherchieren, aber vielleicht, man hat so Momente. Also habe ich meine Freundin Daisy, die ganz, ganz toll ist und die super recherchieren kann, dran gesetzt. Nach 3 Tagen meinte sie, ich finde nichts, in Neukölln ist einfach nichts passiert.
Unvorstellbar, oder? So 200 Jahre später.
So bam. Nur noch. Ja, aber tatsächlich, deswegen müssen wir heute von Neukölln weggehen und woanders hin, I'm sorry.
Okay.
Ja. Ist egal.
Nachbarbezirk, Kreuzberg? Oder?
Wir halten es einfach Berlin.
Okay, Berlin.
So.
Ja, pass auf, ich bin Berliner.
Oder? So. Die Adele ist nämlich in Berlin geboren. Sie ist dann zwar in eine andere Stadt gegangen und das Ganze ist auch in einer anderen Stadt passiert, aber das ist uns egal, weil sie ist in Berlin geboren und mir das zählt. Herrgott. Ich finde den Fall sehr faszinierend und finde ihn auch schon länger faszinierend, weil ich habe nämlich vor fast 20 Jahren Theater gespielt. Es gibt nämlich ein Theaterstück, das heißt Adele spielt Seder. Und das geht irgendwie fast 4 Stunden lang. Es ist irrsinnig aufwendig mit Kutschen und tralala, es ist Wahnsinn. Da durfte ich mitspielen und habe diesen Fall kennengelernt. Und seit damals fasziniert mich dieser Fall. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute darüber reden. Mhm. Und du hast ja keine Wahl, stehst jetzt hier.
Ja. Es ist halt Pech. Ich weiß auch nicht, ob ich das so cool finde, aber... Also es macht Spaß. Noch?
Noch. Okay, ich versuche es spaßig zu halten, so im Rahmen.
Aber wahrscheinlich wollen die Zuhörer und Zuhörerinnen auch ein bisschen dieses Spooky, oder?
Okay, dann redest du in dieser Spooky-Stimme.
Oh, okay.
Und dann bleibt es spooky?
Ja.
Langt das? Okay.
Okay.
Also, die Adele wurde in Berlin geboren am 9. Februar 1832. Ihre Eltern waren sehr reich, also sie kam aus reichem Elternhaus, wurde auch immer sehr verwöhnt. Also die konnten sich wirklich eine Kutsche leisten, 4 Acker, Pferde, ein schönes Haus, Bedienstete. So, so ist sie aufgewachsen und so wollte sie auch ihr Leben weiterhin bestreiten, egal was sie, wie es ihr finanziell ging. Das hat sie auch knallhart durchgezogen. Ihre Eltern waren, also er war Sänger, der Josef Spitzeder und die Betty Spitzeder-Vio, die war Schauspielerin.
Oh.
Also ist sie in dieser
Künstlerfamilie.
Ja, in Künstlerfamilie. Ja, yeah. So, ist sie in dieser Künstlerfamilie aufgewachsen und ist dann auch selbst Schauspielerin und Volkssängerin geworden. Sie war also auf teuren Privatschulen, sie war immer in der vornehmen Gesellschaft. Sie hat ihr Debüt gegeben als Schauspielerin in Coburg, also in Bayern, und war dann an verschiedenen Bühnen engagiert und war also immer high life und immer unter den oberen 10.000. Mhm. Sie hatte immer mehrere, entweder gleichzeitig oder hintereinander, mehrere Lebensgefährtinnen. Und also man nannte sie damals Gesellschafterin an ihrer Seite und hielt sie auch meistens aus, also ne, finanzierte sie so mit. Und dann kam aber die Zeit, da war sie 37, das war im Jahr 1869. Ich hoffe nicht, dass jetzt jemand nachrechnet, weil ich habe nicht nachgerechnet. 69 minus 32, rechne du mal kurz.
Handy.
Ja, gut. Okay, wir lassen es einfach so stehen.
Wir sind Künstlerinnen, wir brauchen keine Mathematik.
Eske sowieso nicht, Eske wird jetzt Mutter. Du musst hier nur merken, wie viel Monat du bist. So, also sagen wir mal, sie war 37 und hatte plötzlich kein Engagement mehr. Sie hatte also gar nichts mehr. Und was sie nicht so richtig fassen konnte, weil sie war der Meinung, sie ist über die Maßen talentiert und sie verdient es auch als Schauspielerin gefeiert zu werden. Und deswegen kam sie auch nicht auf die Idee, okay, ich brauche jetzt einen Plan B oder einen Plan C, ne? So wie unser Einzel dann sagt, okay, was machen wir jetzt? Was weiß ich, schreiben wir oder ich war auch putzen oder was auch immer, ne? Um halt seinen Lebensstil irgendwie zu finanzieren. Nee, unsere Adele nicht. Die hat weiter Privatangestellte beschäftigt und hat in einem Hotel gewohnt. Also nicht mal eine Wohnung, sondern in einem richtig schönen Hotel in München. Und dachte dann aber, ja, na gut, was mache ich jetzt? Weil sie liebt es auch, Leute einzuladen, Freunde einzuladen, hat Essen gegeben und so weiter. Hat sich also dann ganz schlau Geld geborgt.
Okay.
So. Irgendwann war sie an einem Punkt, wo es mehrere tausend Gulden, das war damals die Währung, Gulden waren. Und wir rechnen mal um, ein Gulden sind ungefähr 11 Euro heute.
Okay.
Das heißt, wenn wir so über 9... Das ist eigentlich ein Verbrechen heute.
Nein, wirklich jetzt? Ich bin die Falsche heute.
Okay, schnell neuer Fall. Nein, nein, aber wir rechnen nicht nach. Keine Panik, ich rechne auch nicht nach. Aber mehrere tausend Gulden sind wahrscheinlich mehrere 10.000 Euro.
Okay.
So zum Verstehen.
Ich vertraue dir einfach mal.
Okay. Ja. Warum? Naja, ist okay. Okay. Gut, also... sie hat halt versucht, ihre Schulden immer, also ne, sie hatte einen Kredit zu laufen, dann hat sie einen anderen Kredit aufgenommen, um den ersten zu tilgen und so weiter und so fort, bis sie halt irgendwann 10, 12, 15 Kredite zu laufen hatten und richtig, richtig in Schwierigkeiten war. Dann kommt der Zufall ins Spiel, sie geht spazieren und Anna-Isa, das war damals, also die Gegend, wo sie war, hieß die Au und das war das arme Leuteviertel, würde man so sagen, genau. Und da trifft sie halt irgendeine Bekannte, eine Frau von einem Zimmermann. Die beiden unterhalten sich. Ja, die Zeiten sind hart, die Zustände sind hart, die Obrigkeit ist kacke. Die Banken sind furchtbar, sind alle verblödet und alle wollen nur unser Geld und so. Und Adele merkt so, dass die Frau halt, die verstehen sich gut, unterhalten sich gut, sie fasst so Vertrauen zu der Adele und denkt so, na, kannst ja mal, ich versuch mal was, so, ne?
Die arme Frau, ja.
Ja. Und sagt so, na, ich habe ein bisschen Erspartes und habe eine Bank gefunden, die gibt mir für dieses Ersparte sehr, sehr viele Zinsen, ne? Mhm. Also 10% im Monat, das ist ja wahnsinnig viel. Und da wir uns hier so gut unterhalten, so gut verstehen, hast du nicht auch Interesse? Ich meine, ihr habt auch nicht so viel Geld, ne? Wenn du irgendwas Erspartes hast, komm mit und wir regeln das. Und die Frau... natürlich sagt, ja, wir haben 100 Gulden gespart und ich komme gerne mit dir mit, ne, in das Hotel von der Adele. Und die Adele verspricht dir sage und schreibe 30% und sagt, du kannst die sofort, also kannst einen Teil davon sofort mitnehmen. Die ersten 20% gibt es sofort.
Mhm. Und schön die anderen, Vertrauen aufbauen, ne?
Ja, genau. Die anderen 10%, ne? So. Das heißt, die Frau gibt dir 100 Gulden, Adele geht ins Nebenzimmer, sagt, ich hole aus meinem Safe dein Geld. Zählt von den 100 Gulden, die sie gerade bekommen hat, einfach 20% ab. 20 Gulden gibt es der Frau und sagt, okay, und in 3 Monaten bekommst du deinen Rest. Also 110 Gulden. Mhm. So, das heißt, du hast insgesamt aus 100 Gulden 130 Gulden gemacht. Einfach so, musst nichts dafür tun, easy peasy.
Ja.
Die Frau happy, natürlich hat ja Frauen untereinander, vertraut man sich vielleicht auch leichter.
Ja. Naja,
ich vertraue dir.
Total nett.
Die war total nett und charismatisch und alles. Genau. So, und das spricht sich natürlich wahnsinnig schnell rum. So. Innerhalb von wenigen Wochen sind Schlangen vor dem Hotel von der Adele. Schlangenweise stehen die Leute an und wollen der Adele ihr Geld geben.
Krass.
Genau. Und sie zieht dann auch schnell aus, zieht in schöne.
Überzeugend quasi, mein.
Naja, die Leute haben halt sofort was bekommen.
Ja, war auch eine andere Zeit. Naja, klar.
So, die haben sofort was bekommen. Ne? Ja. Du hast hier 100 Gulden gegeben oder 1000 Gulden und hast sofort Bargeld bekommen und hast gesagt, okay, in 3 Monaten komme ich wieder und krieg den Rest. So, und sie hat das natürlich immer von dem Geld, was sie bekommen hat, dem einen das genommen und dem anderen das gegeben. So, funktioniert natürlich eine Zeit lang, wenn keiner stutzig wird. Sie zieht erstmal in schönere Hotels. Und irgendwann zieht sie in ein wunderschönes Haus oder in eine Villa in der Schönfeldstraße 9, ganz in der Nähe vom Englischen Garten in München, und hält da Hof. Ne? Also sie hat so ein schönes Schild vor ihrem Haus, Adele Spitzeder, Privatier, so. Sprechstunden von 1 bis 2, ganz harte Arbeitszeit.
Die arme Elle, so ein schwieriges Leben.
Ja, Wahnsinn. Also von 1 bis 2 Uhr hat sie geöffnet und stellt halt die Wechsel aus und nimmt das Geld der Leute entgegen. Das funktioniert aber auch nur ein paar Wochen, denn bald ist es soweit, dass Züge nach München kommen, voll mit Leuten, die Adele ihr Geld geben wollen.
Wow.
Das spricht sich halt auch auf dem Land rum, in vielen Kleingemeinden. Teilweise verpfänden die Leute ihre Bauernhöfe, teilweise ganze Gemeinden legen zusammen oder verpfänden sozusagen ihre ganze Gemeinde, ihr ganzes Dorf,
diese armen Menschen,
um das Geld der Adele zu bringen. Also es muss Wahnsinn gewesen sein. Also dieses Haus in der Schönfelder Straße muss so voll mit Geld gewesen sein, dass teilweise befürchtet wurde, dass die Fußböden zusammenbrechen. Naja, viel Hartgeld, viel Münzen, Silbermünzen und so. sie hat eine Biografie geschrieben, ja. Und da hat sie auch gesagt, ja, also es, ich hatte wirklich Angst, dass das, die Schränke zusammenbrechen, die Tresore auseinanderbrechen, weil es einfach so unfassbar viel Geld war. Also teilweise haben sie das mit Schaufeln in Säcke gestopft.
Crazy.
Richtig, richtig crazy, genau. Sie hat dann auch mehrere Angestellte irgendwann, ja. Bis zu dem Punkt, wo sie 83 Angestellte hat.
Boah.
Also neben ihrer Gesellschafterin hat sie halt verschiedene Leute, die für sie die Kredite abwickeln, die für sie die Leute ranziehen und sie investieren wollen oder die bei ihr anlegen wollen. Die kriegen halt alle 5% Provision und die gehen halt alle bei ihr ein und aus. Also dieses Haus war immer ein Kommen und Gehen, es war immer überall, lag Geld rum, Scheine, Münzen, es muss Irrsinn gewesen sein. Also sie sagt in ihrer Biografie, es mehrten sich die freiwilligen Gelddarleiher nach und nach ins Unendliche, sodass ich es in der Folge mit einer wahren Kreditlawine zu tun bekam. Und auf diesem Höhepunkt öffnet sie ganz früh am Morgen, also sobald es Sonne scheint, ne, macht sie auf. Bis 1 Uhr können die Leute dann Geld einzahlen, dann macht sie zu und dann bedient sie die Kunden, die Geld ausleihen wollen. So, und sie fängt, also ne, erst sammelt sie das Geld ein, ja. Und dann vergibt sie halt sozusagen das Geld, vergibt dann auch irgendwann Kredite. Sie kauft Immobilien, so was ihr gefällt, kauft sie einfach auf. Und das meiste Geld bleibt aber tatsächlich im Bar, also so wie es ist, in diesem Haus in der Schönfeldstraße, wo, wie gesagt, der Boden drohte eigentlich zu brechen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie viel Geld das sein muss, weil es war eine Villa, es war ein großes Haus. So, also wie Dagobert Duck wahrscheinlich.
Ja, voll, habe ich auch die ganze Zeit im Kopf. Ja.
So. Sie ist dann, es gibt so ein Einzahlungszimmer, oh, ich kann es nicht sagen, aber ich spreche ja auch nicht so gut wie Özge. Einzahlungszimmer, Herrgott.
Einzahlungszimmer.
Dankeschön.
Okay.
Also Einzahlungszimmer, sie hatte ein Zimmer nur dafür, dass da die Leute reinkamen und ihr das Geld gegeben haben.
Okay.
Das war leer,
ja.
Da war nur so ein prunkvoller Ledersessel wie so ein Thron, da saß sie drauf und hat die Leute, sie war auch bekannt dafür, dass sie extrem mürrisch und launisch war und hat die Leute angeschrien oder angemotzt eigentlich, wenn sie kam, weil sie halt auch meistens einfach schlechte Laune hatte. Also man sagt über sie, sie ist laut und herrisch und das mochten aber die kleinen Leute, also Anführungszeichen, aber das mochten die Leute, die halt nicht so vermögend waren, zu ihr kamen, das fanden sie echt, das fanden sie authentisch und irgendwie auch sympathisch.
Okay.
Naja, die Bayern, ich sag mal nichts dazu. Nein, natürlich nicht. Das würde eher auf Berliner zutreffen. Aber ich weiß auch nicht, warum die darauf standen. Ich habe keine Ahnung. Sie schrie die meisten an, sowas wie Kalbsköpfe. Ich habe euch Pack nicht gerufen. Ihr könnt euch alle zum Kuckuck scheren. Haut ab. So redet sie halt mit den Leuten. Und die Leute kommen und strömen und geben ihr immer mehr Geld und immer mehr Geld. Ne? Also sie war auch immer sehr darauf bedacht, dass sie ordentlich angezogen war. Also immer in Schwarz, sehr hochgeschlossen. Ne? Ein schönes Kreuz. Um ihren Hals, das macht mich ja auch immer so ein bisschen stutzig, wenn Leute zu große Kreuze um den Hals tragen. Es ist oftmals nicht so das beste Zeichen.
Nee, irgendwie nicht.
Ja, nee. Ja, sie hat da sehr viel Wert drauf gelegt und an der Wand war immer irgendein frommer Spruch, irgendwas religiöses, geistliches, sowas wie tue Recht und scheue niemand.
Ah, ja.
Das ist ganz Sinn, das ist wirklich absurd. Sie beschwert sich auch irgendwann drüber, dass sie wirklich, wirklich Schmerzen in den Finger hat. Weil sie so viele Schecks und Wechsel ausstellen muss.
Ach, die Arme.
Ja, also bis zu 1000 am Tag. Bis zu 1000 Leute am Tag kommen zu ihr, geben ihr Geld und sie muss dafür irgendwas ausfüllen. Also wir sind jetzt bei Beträgen von 100.000 Gulden pro Tag. Das mal 11.
Wahnsinn,
ja. Das führt natürlich dazu, wenn so viele Leute irgendwo ihr Geld hinbringen, wird es wahrscheinlich woanders fehlen. Auf gut Deutsch. Banken fangen an, in Schwierigkeiten zu geraten, weil die Leute all ihr Geld zur Adele Spitzeder bringen. Das heißt, er nimmt den Banken sozusagen das Geschäft weg. Die Münchner Sparkasse zum Beispiel macht in dem ersten Jahr, wo Adele tätig ist, 50.000 Gulden Verlust. So, und sind kurz davor, pleite zu gehen. Also infolgedessen werden jetzt auch Banken pleite gehen, weil die Leute einfach ihr Geld nicht mehr zur Bank bringen, sondern zu dieser Frau. Das hatte also wirklich krasse Auswirkungen. Sie sieht aber auch zu, dass sie nicht nur grantig ist und die Leute anschreit, sondern sie macht auch tatsächlich oder gibt sich sehr volksnah und versucht also auch gute Sachen für das Volk zu tun, um halt die Stimmung oben zu lassen, logisch. Sie lässt einen Kirchturm bauen, sie gründet ein Armenhaus und kümmert sich halt ne, um Leute, die halt nicht so viel Geld haben oder auch mal Armenspeisung und so und lässt sich da blicken. Das macht sie schon, so für gute Publicity,
ja,
gibt sich halt volksnah und wohltätig. Also sie versucht so ein bisschen in Richtung Robin Hood zu wirken, ist aber in Wahrheit
verarscht die Leute.
Ja, ja, volle Kanne. Also, ja. Volle Kanne. Ja. Also es ist, aber, ist ja von der ihrem Geld alles.
Ja, ja. Aber sie war Schauspielerin, ne?
Das sie war so Schauspielerin, ja. 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 Sie war Schauspielerin, hatte kein Engagement. Da sieht man mal, was passiert.
Ja.
Wenn Schauspielerinnen nichts zu tun haben. Man kann es nicht empfehlen. Die kommen auf Ideen. Don't do it.
Und die sind dann sowas von überzeugend.
Ja, absolut, absolut. Genau, sie füllt also eigentlich nur ihre eigene Tasche, ne? Lebt also unfassbar. Es gibt Gerüchte, dass sogar König Ludwig II. Bei ihr Geld leihen wollte. Ist zwar nur ein Gerücht, aber das macht halt auch die Runde in München, dass halt der König zu ihr kam und gesagt hat, ich bräuchte mal 1000 Gulden für meine Mätresse, wärst du so nett. Wahrscheinlich hat sie das Gerücht in die Welt gesetzt, aber man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein krasses Gerücht.
Irgendwie bin ich so ein bisschen fasziniert aber auch von ihr. Dass sie,
ging ja bis zu dem Punkt auch.
Ja.
So.
Und jetzt?
Ja, naja, weil man sich so denkt, naja, eigentlich, ja, ich meine, was für eine Frau.
Ne?
Ganz alleine. Ich meine, die war alleine, hat es alleine sich irgendwie ausgedacht oder sich da reingedingst und irgendwie das alles alleine aufgezogen und durchgezogen.
Ja, schon Respekt.
So. Schon Respekt, aber dann kommt man zu den Folgen und denkt so, oh, nee.
Moralisch gesehen ist es schon so ein bisschen...
Ne, nicht nur das, nicht nur das.
Ah ja, stimmt. Mhm. Wir machen ja True Crime. Ja.
Nee, wir sind schon mitten im Crime. Ja, also wir sind ja schon mitten im Verbrechen. So. Die war schon... Also das muss man schon bringen. Die hat auch ein sehr großes Geltungsbedürfnis gehabt. Also sie hat sich einen Vieracker geleistet. Der musste mindestens genauso aufwendig und prächtig und prunkvoll und groß sein wie der vom König.
Mhm.
Und irgendwann hat sie es dann sogar geschafft, noch 2 Pferde mehr als die königliche Kutsche, die in der Stadt rumfuhr, zu haben und liebte es also damit auszufahren. Ne? Also der Vieracker, ich glaube, sie hatte 6 oder 8 Pferde, ich glaube 6, mit dem unterwegs zu sein, einfach nur so durch die Stadt zum Markt ein paar Tomaten kaufen oder so, weißt du, so wie unser eins sagen würde, nee, ich nehme die Stretch-Limo und hole mir einen Liter Hafermilch an der nächsten Ecke. Ja. So hat sie halt gelebt so und hat es halt auch. Ne? Und hat auch darauf bestanden, dass ihr Kutscher also diese Kutschen oder Kutschen von anderen Reichen überholt und dass er dann halt nochmal zurückguckt und irgendeinen Spruch gebracht hat oder so. Das ist wie lahme Ente. Meine Kutsche ist viel schöner. So, da stand sie.
Krass. Ja. Was für eine Persönlichkeit. Ja,
so. All das mit einem schönen Kreuz um Hals. Das finde ich, das macht einen immer stutzig. Ja. Naja, genau. Irgendwann wird es natürlich kritisch, weil irgendwann wollen natürlich Leute ihr Geld sehen, beziehungsweise irgendwann wird so viel und so heftig mit diesen Einzahlungen und mit ihrem Berühmtsein und mit ihrem Geschäften, dass das halt die Behörden darauf aufmerksam werden und aber man kann sie nicht fassen, man kann ja nichts wirklich vorwerfen, kann sie nicht anklagen. Sie hat ja auch eine Bank gegründet, die Dachauer Bank. Oder die Spitzedersche Privatbank nennt sie sich auch. Okay. Das ist also ihre Bank, ne? Und man kann der Bank aber nicht wirklich irgendwas nachweisen. Die Medien stürzen sich jetzt drauf und es kommt zu einem fast schon so einem Krieg zwischen Zeitungen.
Mhm.
Die eine Seite, die Münchner Neuesten Nachrichten, schreiben, das ist eine Betrügerin, die den Leuten das Geld aus der Tasche zieht und passt auf, gibt der Frau kein Geld und um Gottes Willen und so. Und andere Zeitungen, wie zum Beispiel der Volksbote, sagen, nein, das ist eine barmherzige Samariterin und die ist gut für unsere Stadt und lasst die bloß in Ruhe. Ja gut, aber der Volksbote bekommt halt auch Kredite von der Adele.
Mhm.
Das heißt, er bekommt Geld und deswegen schreibt er natürlich positiv über die Adele. Irgendwann spitzt sich die Lage zu, es dauert auch gar nicht so lange. Also das Ganze hat 3 Jahre gehalten. Wir sind jetzt im Jahr 1872.
In 3 Jahren hat sie das alles aufgebaut?
Ja, ja. Das ging wirklich wahnsinnig schnell. Also ne, 1869 angefangen im Herbst und es dauerte wirklich nur ein paar Wochen, bis es anfing wirklich krass zu werden.
Mhm.
Wenn Frauen halt mal was in die Hand nehmen.
Ja.
So, ja, das so. Konsequent war sie. Das Ganze geht vor Gericht. Sie wird angeklagt, dass sie halt wegen betrügerischer Geschäfte. Und das Gericht entscheidet dann auch, dass es sich um kein Privatgeschäft handelt. Sie müsste halt ein Gewerbe eintragen. Sie hat also noch nicht mal ein Gewerbe eingetragen. Was heißt, wenn du ein Gewerbe einträgst, musst du was machen? Bücher führen. Mhm. Und zwar ordentliche Bücher. Na, Adela hat keine Bücher. Adela hat also hat zwar schon so Notizdinger, ne, wo halt so ab und zu Namen drinstehen von Kunden und Beträge, aber die sind halt nicht vollständig.
Tolle Buchhaltung.
Ja, richtig super Buchhaltung. Ja,
das Prinzip Finanzamt gab es schon.
Ja, ja, ja. Oh, oh. Ja, so ein bisschen gab es das schon, aber Adela hatte da nicht so viel Sinn für. Geht vielen vielleicht so in unserer Branche. Nee, also Adele war ja auch alleine damit. Ne? Das ist ja auch ein bisschen, stell dir vor, 1000 Belege pro Tag und dann sollst du da noch hinterherkommen. Stelle ich mir jetzt auch nicht einfach vor.
Ja, ist es nicht. Aber ich glaube, der hatte die nicht Angestellte?
Ja, aber die haben da auch nicht. Das war okay. Nicht so. Du hattest nicht so.
Mensch. So clever in allen Sachen.
Naja, aber es wäre auch schlecht, wenn sie eine wirklich gute, vollständige Buchhaltung.
Ja.
Und man muss sagen, dass auch viele Leute aus den ländlichen Gebieten, es war ja damals nicht üblich, dass jeder lesen und schreiben konnte. Viele konnten ihre Namen nicht schreiben und haben dann wirklich nur 3 Kreuze gemacht oder so. Das heißt, viele Namen konnte sie gar, also gab es gar nicht, weil die Leute halt ihren Namen nicht schreiben konnten. Genau. Da mehren sich halt jetzt die Probleme.
Ja.
Und nach diesem Entscheid von dem Gericht kommen halt Gerüchte in der Stadt auf, dass die Bank geschlossen wird oder dass irgendwas damit nicht stimmt. Was dazu führt, logisch, dass Leute nervös werden. Das heißt, die Kunden werden nervös und wollen ihr Geld zurück. Und da ist jetzt natürlich, ein ganz großes Problem. Ne? Also es wird auch wirklich offen von der Regierung, also vom Innenministerium, wird jetzt offen gewarnt und offen gesagt, dieses Geschäft beruht nur auf der Ausbeutung des Unverstandes, ganz nett ausgedrückt, und der Habsucht. Deswegen, ne, seht zu, holt euer Geld wieder, wenn es denn noch da ist. Und die Leute stürmen quasi die Bank oder das Haus an der Schönfelder Straße und die Polizei kommt jetzt auch. 4 Zweispänner. Also das heißt quasi, entweder sagt man heute 2 Wannen oder 4 größere Autos mit Polizisten fahren also vor. Und da sind schon, also das Haus wird schon belagert von Menschenmassen, die halt ihr Geld wollen. Drinnen ist Adele relativ cool und ihre Geliebte versucht gerade noch so viel Geld wie möglich in Sicherheit zu bringen. Also stopft einfach alle Taschen voll und guckt, und dass er halt was in Sicherheit bringt. Als sie dabei ertappt wird von der Polizei, sagt sie, nee, das sind Geschenke von Adele, das ist mein Geld, das hat mit der Bank nichts zu tun, das ist meins und ich muss jetzt auch los. Ja, naja. Aber in der Gerichtsverhandlung wird Adele, also es kommt dann zu einer Gerichtsverhandlung, man fasst, also nimmt sie mit, ne, klagt sie an. Und sie wird verurteilt, nur aufgrund dieser Tatsache, dass ihre Geliebte das Geld noch einsacken wollte. Weil Betrug oder irgendwas anderes kann man ihr nicht nachweisen.
Okay.
Ich weiß zwar nicht, warum.
Ja, aber man kann es nicht. Offensichtlich, aber okay.
Ja, es ist offensichtlich, aber wahrscheinlich, also das heißt wahrscheinlich, die Gesetzeslage war damals noch nicht so. Das heißt, es war alles ziemliche Grauzone. Die Leute haben ihr freiwillig das Geld gegeben.
Ja.
Sie hat zwar Versprechungen gemacht, aber sie hat jetzt nicht schriftlich gesagt, du kriegst an dem und dem Tag kriegst du das und das Geld wieder oder deine Einlagen sind sicher oder irgendwas. Das hat sie nicht gemacht.
Okay.
Das heißt, es war schwierig, ihr per Gesetz beizukommen.
Und sie wurde jetzt nochmal angeklagt, weil ihre Geliebte mit Adele ihrem Geld abhauen wollte. Aber
weil da war noch Bargeld da. Das konnte man ihr nachweisen, dass das halt sozusagen nicht ihr Geld war, was sie beiseite schaffen wollte. Aber es waren 50.000 Gulden. Das war nicht besonders viel.
Yeah, okay.
Also nur wegen dieser 50.000 Gulden, die die Geliebte versucht hat, in Sicherheit zu bringen.
Ah.
Die konnte man halt sicherstellen, konnte man sagen, hey, das Geld gehört euch nicht und deswegen können wir euch anklagen. Aber wegen der anderen mehreren 100.000 Gulden...
Verstehe.
Machen.
Ah ja, okay.
So. Sie wird auch verurteilt zu 3 Jahren Gefängnis, also 3 Jahre und 8 Monate. Und jetzt kommen wir zu dem tatsächlichen Betrag. Es sind ja nicht mehrere hunderttausend Gulden und es ist auch nicht, also bis dahin dachte ich so, ja krass, krasse Frau, eigentlich Respekt so.
Ja.
Und dann ist mir so klar geworden, als ich gelesen habe, worum es dann tatsächlich geht, dachte ich so, uff, okay, ich schäme mich fast sozusagen, also ja. Dass ich dachte, Respekt.
Ja.
Weil sie hat 32.000 Leute um ihr Geld gebracht.
32.000.
Insgesamt hat sie es geschafft, dass 38 Millionen Gulden weg waren. 38 Millionen Gulden, das sind heute 400 Millionen Euro. Die hat einfach mal relativ alleine.
In 3 Jahren.
In 3 Jahren.
Ja.
400 Millionen Euro durchgebracht. Die ist jetzt auch nicht auf Weltreise. Die hat jetzt auch nicht, ich weiß nicht, was sie damit gemacht hat. So viele Kutschen hatte die nicht.
Ja, was kann man denn mit so viel Geld
machen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich wüsste es gern.
Vielleicht hat sie die vergraben oder sowas. Das ist ja Pablo Escobar-mäßig. Und die liegen noch irgendwo.
Oh mein Gott,
aber was hat sie denn gemacht damit?
Man sagt, also jemand, der da bei dem Prozess dabei war, hat gesagt, es ist ein irrsinniger Betrag, auch für die Kürze der Zeit, in der angesammelt wurde und das nur mit Mundpropaganda und niemand weiß, was sie damit konkret gemacht hat. Also klar, sie hatte einen irrsinnigen Lebensstil, sie hat diese Villa, sie hat Immobilien gekauft, sie hatte Kutschen und Pferde, die unterhalten werden mussten, sie hatte 83 Angestellte. Mhm. Okay, aber sie war jetzt nicht als Fashionista bekannt, sie trug wirklich ihr schwarzes, schlichtes Kleid, eigentlich Tag ein, Tag aus, das heißt, da ist das Geld nicht hin. Ich kann es dir nicht sagen, was macht man mit 400 Millionen Euro in 3 Jahren?
Weiß man, was sie, weil ich meine, 4 Jahre Gefängnisstrafe ist jetzt auch nicht viel, hat sie danach weiterhin gut gelebt?
Kommen wir gleich dazu. Ja. Also es gibt natürlich dann einen Insolvenzverwalter sozusagen, der versucht zu sichern, was noch zu sichern ist, um irgendjemandem noch sein Geld zurückzugeben. Die finden aber lediglich Vermögenswerte, die rund 15% ausmachen. Also 15% von 400 Millionen. Mhm. 15% sind noch da. Das heißt, tausende Menschen verlieren also alles, was sie haben. Und jetzt kommen wir halt zu den Folgen, wo ich auch tatsächlich nicht irgendwie drüber nachgedacht habe. Es kommt zu einer unfassbaren Welle von Selbstmorden.
Oh.
Also München und Umgebung wird wirklich, bringen sich so viele Menschen um. Natürlich war es eine absolute Tragödie, aber es muss der Wahnsinn gewesen sein, weil ganze Gemeinden sind pleite. Ganz viele Leute verlieren ihre Häuser, verlieren einfach alles, ihre ganze Lebensgrundlage. Und viele Menschen sind so verzweifelt und wissen sich nicht anders zu helfen und wählen deswegen den Freitod. Also ich habe keine belegten Zahlen gefunden, aber mehrere hundert waren es auf jeden Fall, was sie im Prinzip zu einer indirekten Serienmörderin in meinen Augen macht. Also sie hat nicht bewusst Menschen umgebracht, aber sie hat halt das alles ja in Kauf genommen. Sie hat ja bewusst sich dafür entschieden, den Leuten das Geld zu nehmen und sie hat ja bewusst auch nicht... Sie ist ja nicht ins Königshaus und hat gesagt, komm, gib mir was aus der Schatzkammer, sondern sie ist zu den Ärmsten der Armen und hat denen das Letzte genommen, was sie hatten. Mhm. Und das ist das, da hört es natürlich, wie gesagt, auf mit Respekt oder was für eine Frau, sondern
absolut.
Eigentlich was für ein Monster.
Mhm.
Wie gesagt, wenn man es von Reichen nimmt, ach, go for it. Aber das ist die Nummer.
Ja.
Ja. Mehrere Banken machen auch Pleite. Was heißt mehrere? Es sind insgesamt 60. 60 Banken gehen insolvent
infolge dessen.
Das ist richtig,
richtig. Was hat die gemacht?
Ja, und naja, 400 Millionen.
Ja.
Also,
Eine
einzige Frau sorgt dafür, dass 60 Banken
pleite gehen und mehrere Menschen sich das Leben nehmen.
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Das ist...
Was für eine Kettenreaktion, ne?
Ja, also parallel dazu, also es war sowieso, kam es ne, parallel dazu zu der sogenannten Gründerkrise.
Mhm.
Bankensysteme und die ganze Wirtschaft, die ging sowieso gerade den Bach runter. Aber man sagt also heute, dass der Spitzeder-Bankrott Teil dieser Krise war. Also dass der mit dafür gesorgt hat, dass diese Krise, wenn nicht aufkam, aber zumindest extrem verschärft wurde.
Mhm.
Das ist wirklich geschafft, dass quasi Bayern... einmal mal kurz in die schlimmste Wirtschaftskrise kam. Zumindest war sie mit dafür verantwortlich. Aber ich finde es halt faszinierend fast schon, obwohl das Wort zu positiv ist, dass sie so eine geringe Gefängnisstrafe bekommen hat. Ne? Also 3 Jahre Zuchthaus, 3 Jahre, beziehungsweise sie war vorher in Untersuchungshaft, knapp 10 Monate, 3 Jahre, 10 Monate. Mhm. Aber sie hat so strafmildernde Umstände bekommen. Ne? Weil es gab halt nicht so richtig Auflagen zur Buchführung. Und sie hätte halt nie irgendwelche Sicherheiten garantiert. Und da hat halt das Gericht gesagt, naja, deswegen muss sie jetzt auch nicht so lange ins Gefängnis, das ist ja sonst gemein. Und sie war auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Und deswegen war sie nicht wirklich in einem Zuchthaus, wie es damals üblich war, sondern sie war in so einem netteren, fast schon so eine Art Spa-Gefängnis.
Oh, wow.
Wo sie in Ruhe, also in der Baderstraße mitten in München, was wirklich nett aussieht, wo sie in Ruhe ihre Memoiren geschrieben hat in der Zeit. Also sie saß halt im Gefängnis und hat halt ihr Buch geschrieben und Sie sagt auch, hat auch in dem Buch gesagt und auch bis zu ihrem Tod gesagt, naja, als sie verhaftet wurde, ist ja nicht so, dass sie zahlungsunfähig war. Bis dahin hatte sie ja alle Auszahlungen vorgenommen, ne? Mhm. Und auch immer Kredite gegeben. Erst dadurch, dass ihr Gewerbe geschlossen wurde, sozusagen kam sie in die Zahlungsunfähigkeit und deswegen kam es erst zu diesem ganzen Brimborium mit dem ganzen Geld und mit den armen Leuten, die ihr Geld nicht mehr bekommen haben. Also, er hat's bis
zum Schluss, hat sie die Schuld auch gar nicht?
Null.
Also,
ja, krass. Null. Bis zum Schluss. Nee. Nachdem sie aus der Haft kam, ist sie einfach als Schauspielerin nach Berlin und nach Altona, nach Hamburg gegangen und hat aber dort immer wieder Auftrittsverbote bekommen. Hat sie also ein bisschen rumgesprochen, war ein bisschen, nicht funktioniert. Also ist sie zurück nach München und hat dort ihre Memoiren, ganz, ganz bescheidener Titel, Die Geschichte meines Lebens, Adele, 1878 einfach rausgebracht. Und hatte dann ein ganz random, ich weiß auch nicht warum, ein Damenorchester gegründet.
Okay, krass.
Als Kapellmeisterin, ja. Hat jetzt gesagt, ich leite jetzt ein Damenorchester.
Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich die musikalische Ader ihres Papas gewesen. Ja, ne?
Genau, kam dann wieder durch, okay. Und dann hat sie 1880 nochmal versucht, eine Bank zu eröffnen. Aha. Einfach, weil es hat ja funktioniert, aber ihre Zulassung hat sie nicht bekommen und deswegen wurde sie sofort wieder verhaftet und es hat also nicht funktioniert. Gott sei Dank.
Ja.
Ja. Sie versucht es dann die nächsten Jahre weiter noch als Volkssängerin und als Schauspielerin auf verschiedenen Bühnen. Und
sie gibt nicht auf.
Sie gibt, nee, ja. Sie bleibt da dran. Mhm. Gibt nicht auf. Aber das mit der Bank, das hat sie nicht nochmal versucht.
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Ja. Und, aber es hat alles nicht mehr hingehauen. Und am 27. Oktober 1895 stirbt Adele Spitzeder im Alter von 63 Jahren, was ja relativ jung ist für unsere Verhältnisse, in München an Herzversagen. Sie ist auch in München begraben. Allerdings kann niemand zu ihrem Grab, da sie bewusst anonym begraben wurde. Also Steht nirgendwo, man weiß zwar ungefähr wo, welche Parzelle, aber der Grabstein ist
anonym. Sie wusste schon, dass sie viele Hater hat, ne?
Die hatte ein paar Hater, ja. Und mein Lieblings-Funfact aus dieser Story ist folgender. Diese Dachauer Bank oder diese Adele, Spitzedersche Privatbank, wie sie ja hieß, die wurde ja nicht geschlossen.
Ja. Deswegen sag mir vielleicht, oder spinne ich gerade rum, Dachauer Bank was?
Die wurde übernommen.
Ah.
Eine andere Bank hat diese Bank einfach übernommen und darauf auch mit aufgebaut. Mhm. Und diese Bank gibt es auch heute noch. Das ist die Volksbank Raiffeisenbank.
Ah.
Oh. Absolut.
Siehst du mal.
Ja. Und die hat nicht dafür gesorgt, dass die Leute ihr Geld wiederbekommen oder sich darum gekümmert, dass die Gemeinden nicht pleite gehen oder dass Leute nicht in den Selbstmord getrieben werden. Das hat die Bank nicht gemacht. Die hat einfach das geschluckt.
Aber Banken halt, ne? So, wenn man das jetzt im Allgemeinen betrachtet, ist das ja alles kein schönes System.
Nee.
Also klar, sie als einzelne Person hat ja wirklich bewusst so viel Scheiße gebaut, sag ich mal.
Ich habe einen Fussel, Entschuldigung. Es hat mich gerade angeguckt, als ob ich irgendwas. Ich habe mir nur einen Fussel von den Lippen. Ich habe ganz viel Lipgloss drauf und wenn da ein Fussel, ihr werdet das kennen, wenn da ein Fussel drauf kommt, dann ist es. Obwohl noch schlimmer ist, wenn eine tote Fliege in deinem Lipgloss ertrinkt. Als ob du das nicht kennst. Wirklich, ist dir das noch nie passiert?
Ja, doch, ich kenne das Gefühl. Ja, jetzt sag ich ja.
Ja, ja, ja. Okay, ich habe es, glaube ich, gelöst. Wir werden sehen. Ja, was?
Schneiden. Ach Mann, so viel Spaß mit dir.
Oder so schlimm war es jetzt nicht.
Nein.
So schlimm ist der Fall nicht.
Ich dachte, halt sie mordet dann bewusst und wird zu einer richtigen Killerin. Also Killerin ist sie ja irgendwie im Prinzip.
Irgendwie, ja.
Aber ich dachte, es wird so richtig blutig.
Nein.
So. Ja,
okay. Als hätte ich es gespürt, weil ich habe erst heute erfahren, dass Özge ein Baby bekommt. Entschuldigung, ich habe es erst heute, also ich wusste es nicht, aber siehst du, Frauen, intuitiv habe ich was rausgesucht. Ausnahmsweise ist der erste Fall, den wir in dem Podcast haben, der nicht grausam und blutig und krass ist.
Danke.
Ich habe es gespürt,
ja,
oder?
Ja, danke schön. Komm, kriegst du noch Armung.
Dankeschön. Dieser süße kleine Bauch. Aber wir waren gerade woanders.
Ja, bei Adele.
Bei Banken, ja.
Ja.
Ja,
dass die ja alle irgendwie, kein, sag ich mal, alle korrupt sind, ne, so gesehen. Aber
das war halt sozusagen das erste krasse Schneeballsystem.
Ja, ja.
Und Schneeballsysteme gibt es natürlich seitdem wie Sand am Meer. Und ich finde, es gibt einen TikToker oder Instagrammer, ich habe es leider vergessen, wie heißt der, ist aber ganz, ganz toll, den mag ich sehr, sehr gerne, ich finde es noch raus und schreibe es dann in die Caption. Und der deckt halt so auf Social Media so Schneeballsysteme auf und macht es halt öffentlich und prangert die auch an, zurecht. Und die gehen halt total auf den ab. Die zeigen den an und wehren sich.
Ich glaube, ich habe das mal gesehen. Ja,
ja, ja. Ganz, also ist ein sehr junger Typ, sehr jung. Finde ihn ganz toll.
Macht er toll.
Ja, ja, macht er richtig, richtig gut. Sehr, sehr richtig intelligenter Mann. Ja, finde ich sehr, sehr bewundernswert. Genau, also es gibt immer noch Schneeballsysteme. Und es gibt eine allgemeingültige Wahrheit. Wenn dich jemand überredet, du sollst irgendjemandem dein Geld geben, um in was zu investieren. Und du siehst irgendeine Grafik, wo es aussieht wie eine Pyramide oder wie ein... wie Schneebällchen oder wie was auch immer. Das heißt, nur die Oberen kriegen Geld. Unten, wenn du für 50 Euro kriegst du nicht 100 Euro zurück. Das macht keinen Sinn. Es wird niemals...
Don't trust.
Don't. Nein. Ja. Genau. Also alles, was damit zu tun hat, dass man andere Leute anwerben soll, Finger weg.
Ja.
So.
Aber weißt du, diese Menschen jetzt zum Beispiel Adele oder die ganzen anderen Politiker hier, Trump ist ja auch so, also die so ähnliche Charaktere, sage ich jetzt
Ja, absolut.
Dass die so ohne schlechtes Gewissen durch die Welt...
Haben die nicht, können die ja nicht haben.
Das ist so krass.
Kann ja nicht vorhanden sein. Da kann alles ja auch so keine Empathie
sein. Ne? Ja.
Weil ich meine, sowohl Trump als auch Musk als auch Adele irgendwann, die hatten ja genug Geld, um zu leben, um gut zu leben.
Sehr
um ihre
gut.
Rechnung zu zahlen und um genug zu essen zu haben und Wohnung und so. Es ist alles fein, es ist alles safe. Warum darüber hinaus ins Unendliche gehen? Ja. Wozu? Was hast du davon?
Machtgier. Das ist irgendein psychologisches Ding im Kopf.
Aber ich meine, die haben Geld, das können die im Leben, also Musk zum Beispiel, theoretisch, auf dem Papier, ich weiß nicht, wie es in der Realität aussieht, wie da sein tatsächliches Kapital aussieht, aber theoretisch hat er so viel Geld, das kann er im Leben nicht mehr ausgeben. Ja. Egal für was und wie.
Ach, die Welt ist ungerecht. Ne?
Doch, er könnte es ausgeben, nicht mal ganz, 1% würde lang und die Armut wäre
Das
Hunger.
Ist so krass, oder?
Es wäre alles machbar. Ja. Und was machen sie stattdessen?
Immer mehr nehmen,
ja. Also Adele war zwar ein furchtbarer Mensch und wirklich, wirklich grauenvolle Person. Zumindest hat sie aber, um den Schein zu wahren, wenigstens mal ein Armenhaus gegründet und sich ein bisschen gekümmert. Wenigstens das. Die anderen waren ja nicht mal mehr den Schein. Insofern, gute Psychopathin.
Ja, ja. Hätte sie aber wenigstens im Nachhinein gesagt, so war kacke von mir.
Nee.
Weißt du, dann hätten wir so ein bisschen Respekt ihr gegenüber beibehalten.
Ja.
Aber
null Einsicht.
Nee.
Deswegen anonym begraben und sie ist in die Geschichte eingegangen als...
Apropos begraben, nochmal zurück zum Thema, wo das Geld ist. Wo ist das Geld?
Das sage ich dir jetzt und dann wir beenden aber
weißt
vorher.
Weißt du, wo das Geld ist?
Wir machen jetzt einen Ausflug. Wir zwei machen uns jetzt den schönsten Tag des Jahres.
Shoppen!
Und ich kaufe dir alles für das Baby. Es kriegt ein eigenes kleines Auto. Alles. So, also wir haben jetzt zu tun.
Aber es ist ja eigentlich so gesehen schmutziges Geld. Wir sollten schon was Gutes damit machen.
Wenn ich deinem Baby was kaufe, dann ist das was
stimmt.
Gutes.
Das stimmt, ja.
Ich würde aber noch, tatsächlich würde ich aber, ich würde unfassbar viele gute Sachen damit machen.
Oder denke ich mir auch immer, wenn ich jetzt zum Beispiel im Lotto gewinne oder sowas, einfach nur für mein Gewissen, ich würde so versuchen, gute Sachen zu machen, so wie riesigen Spenden oder so. So.
Berliner Tiertafel zum Beispiel.
Ja.
Die liebe ich, die unterstütze ich, wenn ich kann. Die sind ganz, ganz tolle Institutionen. Oder Evas Haltestelle. Die kümmern sich um obdachlose Frauen in Berlin und in Wedding im Speziellen. Ganz, ganz toll. Die sind so toll. Ja. Das sind ganz viele Frauen und die arbeiten so hart und so toll. Also ich liebe die wirklich sehr. Ich glaube, uns würde nach 5 Minuten Recherche einfallen, was wir wirklich Sinnvolles und Gutes mit diesem Geld tun könnten und hätten trotzdem noch genug für uns und unsere Familie, gut leben zu können.
Ja.
Nicht übertrieben gut.
Ja. Aber ist auch okay.
Ist auch
wichtig. Geld, also klar, Geld ist irgendwie wichtig. Es wird ja auch alles teurer, aber es ist nicht alles. Also ich glaube, Adele, die hatte kein gutes Leben.
Nee.
Ich glaube, die war sehr einsam.
Die war wahrscheinlich sehr einsam und ich meine, die hatte 3 Jahre im Luxus, aber der Rest war irgendwie, doll war es glaube ich nicht.
Nee.
Deswegen so erstrebenswert ist es wahrscheinlich nicht.
Nee.
Also zumindest nicht so wie Adele.
Ja.
Ja. Und die anderen, glaube ich, keiner von denen wirkt glücklich oder zufrieden mit sich selber.
Nee.
Weil dann bist du eigentlich nett zu anderen. In diesem Sinne, Liebt euch selbst.
Oh ja.
Also nicht aktiv, aber ihr wisst schon.
Das auch.
Ja, das auch. Ja, ja, das auch. Aber ich glaube, je mehr man sich selber akzeptiert und leiden kann und mag, desto leichter fällt es einem auch wirklich nett und zauberhaft zu anderen Menschen zu sein.
Tut Gutes.
Mhm. Ja. Genau. Passt auf euch auf und tut Gutes.
Das war Die Zeit der Bestien. Eine Produktion von Studio Mauzbert. Skript und Recherche Johanna Magdalena Schmidt. Schnitt und Mischung Jonas Knopf. Musik Felix Fleischmann.